Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Ich fange an, hat er gesagt. Herzlich willkommen zu Blau-Schwarz Berlin, Folge 82, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Hallo, guten Abend, schön, dass ihr da seid.
Ludwig und ich freuen uns sehr, dass wir wieder gute Bücher für euch haben und nach langer Zeit endlich mal wieder gutem Wein.
Oh ja.
Und an guten News.
Wir trinken heute auf Ifnazitsch.
Ja, das ist ein richtig guter Plan.
Weil die den Wortmeldungenpreis 2026 gewonnen hat.
Sehr, sehr verdient. Gegeben. Die ganze Shortlist war ja unfassbar großartig. Mhm. Wir haben sie ja besprochen in einer Podcast-Folge, die wir im Februar Sonderpodcast-Folge veröffentlicht haben. Könnt ihr also nochmal nachhören, was wir über all diese großartigen 5 Texte denken. Ja. Aber ich bin auch ganz, ganz glücklich, dass Ifnazitsch gewonnen
Text,
hat. Das
ja. Auch so sehr aktuell und
gute Wahl.
Ja, also wirklich. Gratuliere Ifnazitsch. Prost, Maria.
Auf die Wortmeldungen.
Schön, dass ihr da seid, uns beim Trinken zuschaut.
Mhm. Und wir können ein paar fröhliche Aussichten verkünden.
Oh, der Bubbly ist näher.
Nee, aber der ist ein bisschen so süßlich, ne? Naja.
Was, gute Nachrichten?
Ja, also künftige, vorfreudige Nachrichten. Ja.
Genau, und zwar, wie ihr vielleicht wisst, ist im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr der Ehrengast. Und die Staatsbibliothek zu Berlin, wo wir ja hier wieder sind und unser podcastiges Zuhause, die haben eine Kooperation mit dem Gastland Tschechien und wir haben da auch uns überlegt, dass wir da auch ein paar Veranstaltungen hier direkt live in der Stabi machen wollen und Maria und ich dürfen da jeweils eine moderieren. Und zwar ist am 28.04. Moderiere ich Michael Ross und Piotr Šešták, den tschechischen Autor, die beiden moderiere ich. Das geht 18.30 Uhr los am 28. April und das ist eine Publikumsveranstaltung. Also, wenn ihr euren Frühlingsbesuch in Berlin plant, könntet ihr den um den 28.04. legen und dann könnt ihr da an die Stabi kommen, euch dieses wunderschöne Gebäude anschauen und zum Abschluss mir, Michael und Piotr beim Reden über Literatur zuhören.
Und ihr könntet hier bleiben bis zum 27.05., dann rede ich nämlich in der gleichen Reihe der Veranstaltung mit Anna Hablova, der tschechischen Autorin, und Annette Selk. Also entweder 28.04. oder 27.05. oder ihr seid richtig cool und kommt zu uns beiden. Da würden wir uns am allermeisten freuen. Ja. Und jetzt legen wir mal los mit Folge 82.
Ja, schreibt gerne kurz, ob der Ton in Ordnung ist, alles so, ob ihr uns gut seht, ob es euch gut geht.
Ja, noch keine Beschwerden an der Stelle.
Schreibt, ob ihr nach Leipzig kommt nächste Woche. Wir sind, glaube ich, ein bisschen da zwischendurch immer
ja,
mal.
Ja, ich bin Donnerstag und Freitag da
ich
und
bin
du
alle
bist?
Tage. Und am Freitag früh um 11 gibt es übrigens auf der Indie-Bühne auch ein Podcast-Panel. Freitag um 11 auf der Buchmesse in Halle 5 zu Literaturpodcast. So, ich habe jetzt, Maria, ich habe dir ein so schönes Gedicht ausgesucht aus
ich
einem wunderschönen
so
Gedichtband.
Ich bin so neugierig.
Und, okay, ich sage dir erst, wie der Gedichtband heißt und dann lese ich dir dieses wunderschöne Gedicht vorher. Also der heißt Entschwebung. Und ist jetzt ganz frisch im Waldstein Verlag erschienen von der Autorin Nasima Sophia Razizadeh. Das ist schon ihr zweiter Gedicht.
Entschwebung ist so ein schönes Wort auch. Das ist schon ein Gedicht für sich, dieser Titel.
Genau. Nee, es ist ihr dritter Gedichtband schon.
Na.
Ja. Und ich finde, also das ist ein ganz schöne, melancholische, Erdzeitalter umspannende, sehr zum Teil spicy Gedichte. Also es geht, glaube ich, auch viel darum, was nachts in dunklen Räumen zwischen zwei Menschen stattfindet. Mhm. Aber auf so eine bisschen subtile, klandestine Art und Weise. So. Also nicht so plakativ, sondern schön hinten. Okay, das Gedicht, was ich jetzt vorlesen will, das heißt das Wort schön. Niemand hat das Wort schön so sagen können wie du. Und nie hast du dich geziert, es so zu sagen. Niemand giert so maßlos nach seiner unabwägbaren Bedeutung, weilt so sehnend in der kraftlosen Rundung. Verweilt wie du auf deine Weise in der Ferne des Halls, dieses die Luft entgeisternden, siegessichersten Worts. Niemand weiß besser um die Entfesselungskünste, um den Sog dieser leis gesagten Silbe. Mit dem einzig verbleibenden, dem sylphidischen Echo, warte ich geduldig auf das je nächste Mal, dass du, irdisch blind, nie irrig zurückfindest und dies aufs Neue ertrotzt, voll Andeutung, voll Ahnung, auf deine Weise, einsilbig, alles in einem zu sagen.
Ist das schön. Ich bin schon ganz entschwebt. Bin schon ganz entschwebt.
Und toll. Das war nur eines dieser großartigen Gedichte, die Nassima Sophia Razizadeh in ihrem neuen Gedichtband Entschwebung geschrieben hat.
Möchte man sofort haben.
Wirklich, also ein ganz, ganz wunderschöner Gedichtband. Kann man sich total drin verlieren und will ganz viel einfach vorlesen und anstreichen. Habe es mich gefreut über diese Entdeckung.
Ich mich
den
auch.
Den lyrischen Schatz.
Klingt richtig und sieht auch wunderschön aus. Ich habe gerade noch die Bitte gekriegt, dass wir die Daten, die wir vorhin gesagt haben, zu den tschechischen Veranstaltungen, dass wir die bitte auch mal in die nachher in den gespeicherten Beitrag schreiben.
Ja.
Ich habe was gemacht. Ich habe einen Verlag gefragt, ob ich heute ein Buch besprechen darf, was erst am Samstag erscheint. Stellt euch das mal vor.
Wir sind solche Streber, Maria.
Ja, aber ich konnte nicht anders. Und hätte der Verlag gesagt, nie warte bis zur April-Folge, wäre auch kein Problem gewesen. Es hätte mich getragen, diese Geschichte. Aber ich bin so froh, dass wir es heute schon besprechen dürfen. Und zwar ist es Ich, die ich Männer nicht kannte, von Jacqueline Arpement, aus dem Französischen übersetzt, von Luca Homburg. Und das ist, ich habe es heute schon in Buchläden liegen sehen, also es ist auf jeden Fall kein harter Erscheinungstermin, aber es erscheint offiziell am Samstag bei Klett Cotta in dieser Neuübersetzung. Und das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel darüber, man belächelt ja häufig so Bookstagram oder TikTok, die ganzen buchaffinen Menschen, die auf Social Media unterwegs sind.
Du belächelst die.
Nein, aber das Feuilleton, habe ich das Gefühl, hat es lange belächelt.
Ja.
Oder man belächelt einfach und denkt so, naja, das sind halt irgendwie farbschnittige Young Adult Romane, um die es da geht und so weiter. Aber dass diese Leute, diese passionierten Leserinnen eine große Macht haben, auch den Buchmarkt zu bewegen, das beweist dieser Roman. Der ist nämlich im Original, die Autorin ist Belgierin, schon 1995 erschienen. Und es gab bereits mal eine deutsche Übersetzung. Ich glaube 2007 vielleicht oder 1997, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Und es war bei Rowohlt in einer anderen deutschen Übersetzung. Das war relativ bald dann auch irgendwie vergriffen und in der Versenkung verschwunden. Und jetzt ist es eben durch TikTok wieder belebt worden. Da gab es dann nämlich eine englische Übersetzung, ich glaube 2021, 2022, und die hat so die Runde gemacht und hat so den Nerv der Zeit getroffen, dass ich ganz sicher bin, dass wir Luca Homburgs Neuübersetzung von Ich, die ich Männer nicht kannte, von Jacqueline Arpement, wirklich dieser TikTok-Begeisterung zu verdanken haben. Und jetzt haben wir zwei interessante Dinge. Hinten schreibt der Verlag, das ist ein Buch, das erinnert an Margaret Atwood und an Marlen Haushofers Wand. Und da denke ich sofort, wow, das kann ja gar nicht funktionieren. Was für eine große Last auch auf so einem kleinen 200 Seiten schmalen Bändchen. Und dann lese ich dieses Buch und denke die ganze Zeit, boah, das ist eine Mischung aus Margaret Atwood und Marlen Haushofer. Es ist eine Geschichte, die eine große Dystopie erzählt, und ich habe mir vorgenommen, ich habe heute zwei Bücher, die eigentlich sehr plotgetrieben sind, aber ich möchte nicht spoilern. Aber man muss wissen, es spielt in einer Zeit, die nicht näher benannt ist, und ein junges Mädchen wird gefangen gehalten in einem unterirdischen Keller mit 39 anderen erwachsenen Frauen. Die ist in diesem Keller, seit sie sehr klein ist. Sie kann sich nicht daran erinnern, wie sie dahin gekommen ist. Auch die anderen 39 Frauen wissen nicht so richtig, wie sie dahin gekommen sind. Die sind also in einem unterirdischen Verlies. Der Käfig geht fast bis an die Kellerwände. Es patrouillieren immer drei männliche Wachen. Die haben Peitschen und verhindern, dass zum Beispiel die Frauen sich berühren. Sie verhindern, dass irgendwelche Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Aber gleich vielleicht auch ein kleiner Disclaimer, es ist nicht so eine nicht auszuhaltende Gewaltsituation, die uns die Autorin präsentiert. Sondern es ist wirklich so eher dieses Unverständnis, wer hat die gefangen genommen, was will man von denen? Und das bleibt sehr, sehr offen. Das Mädchen, die Ich-Erzählerin, hat als einzige keinen Namen, weil sie eben wie so aus Versehen vermutlich, man weiß es nicht genau, in diese Gruppe von Frauen reingerutscht ist. Und die erwachsenen Frauen, mit denen sie da ist, die haben schon alle Namen, aber sie eben nicht. Und sie ist eben per se eine Außenseiterin, weil sie wahrscheinlich eigentlich gar nicht hätte da sein dürfen, weil sie sehr, sehr unbequeme innere Fragen hat, weil sie sich aber auch so ein bisschen zurückgezogen hat, weil sie merkt, die Frauen teilen eine Erinnerung an das Leben draußen, die teilen eine Art, sich vielleicht auch miteinander zu befassen, die sie irgendwie, da kommt sie irgendwie nicht rein. Sie ist so eine Außenseiterin und entwickelt sozusagen aber dort so ein Bewusstsein für die Fragen, die sie in ihrem Inneren hat. Oh Gott, das habe ich jetzt sehr, sehr kompliziert ausgedrückt. Ich versuche mal, mich da so ein bisschen ranzutasten über die Autorin. Also Jacqueline Arpement hat schon viele, viele Bücher veröffentlicht. Das ist das Einzige, was es jemals, glaube ich, im Deutschen gegeben hat. Und ich glaube, es ist total verkannt worden, weil es zu einer Zeit rauskam, als man mit Dystopien einfach nicht so viel anfangen konnte. Und das hat sich jetzt halt völlig, völlig geändert. Und die Fragen, die diese junge Erzählerin stellt, sind natürlich total existenzialistisch. Und da überrascht es überhaupt nicht, wenn man hinterher liest, dass die Autorin jahrelang als Psychoanalytikerin gearbeitet hat. Die stellt sich nämlich den Fragen von, wie, ich muss jetzt vielleicht doch was verraten, was ich eigentlich nicht verraten will. Oh Gott, Ludwig, es tut mir leid, aber es ist wirklich schwierig zu erklären. Es passiert etwas. Und zwar stellt sich dieses Mädchen eben Fragen, ob es wirklich der normale Tagesablauf ist, dem die dort unterworfen sind. Es gibt so Hinweise darauf, dass vielleicht die Zeit gar nicht richtig ist. Es gibt plötzlich so Theorien, ob man vielleicht gar nicht mehr auf dem Planeten ist, auf dem man eigentlich ursprünglich war. Es ist alles unfassbar schwer verständlich. Und es passiert etwas. Und durch ein großes Glück gelangen diese Frauen an die Oberfläche und dieses Mädchen.
Das muss man selber lesen,
wie das zustande kommt. Und das Interessante ist aber, man denkt, Hauptsache, die kommen da frei, Hauptsache, die kommen da raus. Und was dann aber oben auf der Erde passiert, ist etwas, was man auf jeden Fall selber lesen muss, aber was eben deutlich zeigt, es ist nicht mehr die Welt, in der man draußen frei sein möchte vielleicht. Und was dieses Buch verhandelt, sind halt Fragen, dieses Mädchen, was sich an nichts erinnern kann, was eben auch so eine Außenseiterin ist, weil sie keinen Namen hat, weil sie sich nicht vorstellen kann, was die Worte bedeuten, die andere Frauen ganz selbstverständlich benutzen, Liebe zum Beispiel. Das bedeutet ihr gar nichts. Aber sie wird so ein bisschen wie so der Zeitmesser, weil sie ihren Herzschlag zählen kann und weil sie...
Das können die anderen nicht?
Nee, also sie macht das mit so einer Art fast autistischer, sie kann das über Tage hinweg und kann die Uhrzeit bestimmen und es geht ganz viel um die Kraft von Geschichten und es geht ganz viel um die Frage, wie wächst man auf, wenn man nicht sozialisiert wurde?
Ist das so ein Kaspar-Hauser-Ding dann irgendwie?
Es ist auf jeden Fall so ein Dystopie-Ding. Also es wird im Englischen, in der Rezeption wird auch viel auf Cormac McCarthys Straße eingegangen, berechtigterweise. Und es sind halt einfach wahnsinnig große Fragen, die in diesem Roman, der sehr, sehr feministisch ist, aber an den überraschenden Stellen auch zeigt, es geht nicht nur um Frauen, die dort gefangen genommen wurden.
Also es ist ja jetzt nicht feministisch als
es ist nicht so, alle
als
Frauen
Befreiungskampf
wurden.
Oder sowas, ja. Oder so eine Art Selbstbestimmung, die weiblichen Figuren artikulieren, sondern es einfach, weil es einen Fokus auf Frauen hat, oder?
Ja, es ist ein zutiefst feministischer Roman, weil diese 40 Frauen, denen dann die Flucht sozusagen gelingt, weil die dann in dieser Welt versuchen zu überleben und sich sehr aufeinander verlassen müssen und auch sehr nicht mehr mit dem rechnen können, worauf man sich bisher verlassen konnte, wenn man in der Welt überleben muss. Die müssen sich also ganz neu zusammenfinden und müssen sich ganz neu orientieren sozusagen. Und da ist es dann schon ein feministischer Roman, weil wir diesen Menschen eben folgen. Aber vor allem stellt dieser Roman die Frage, also der ist geschrieben wie ein Bericht und man weiß nicht am Ende des Lebens dieser Erzählerin, die namenlos bleiben wird.
Die junge Erzählerin geschrieben hat, diesen Bericht?
Als sie sehr, sehr alt ist. Und man weiß nicht, in welcher Situation hat sie den geschrieben. Also aus was für einer Situation später heraus schreibt sie den. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt wirklich nicht verrate, weil man ihr dahin folgen muss, wie kommt sie dahin? Ich meine, die hat ja nicht lesen, nicht schreiben gelernt, die hat dann über Konservendosen und so weiter, wenn sie was gefunden hat, von den anderen Frauen schon viel beigebracht bekommen. Aber es geht zum Beispiel ganz oft im Buch am Anfang zumindest auch um die Frage, dass sie Fragen hat und die Frauen sagen, ja, warum sollen wir dir das erklären? Du wirst es sowieso nicht brauchen. Du wirst nie fühlen, was es bedeutet, verliebt zu sein. Du wirst nie den Himmel sehen. Du wirst nie, und da geht es eben um die Frage, wenn sie so darauf angewiesen ist, dass andere ihr das so erzählen. Und die sagen aber, ja, aber wenn wir dir das erzählen, dann wird es nur noch eine tiefere Wunde in dir reißen, weil du das nie haben kannst.
Und sie wiederholt dieses Erzählen dann am Ende selber.
Und sie, also es hat tatsächlich auch was von einer Selbstvergewisserung, ja, einer ganz großen, was zu hinterlassen, seine Geschichte zu erzählen, auch wenn man nicht weiß, wer wird die lesen, wird die überhaupt jemand lesen. Und sich eben auch so auf so einen ganz untypischen, auf so eine ganz untypische Weise zu orientieren, weil die Maßstäbe, die man in der Welt gelernt hat, die diese Frauen noch kennen, also da ist viel die Rede von, sind sie unter Drogen gesetzt worden, sie können sich an vieles nicht erinnern, wie sie in diesen Käfig gekommen sind, aber sie wissen schon noch, dass sie davor ein anderes Leben hatten, dass sie Familien hatten, dass sie
können sich an Männer erinnern?
Arbeiten, ja, sie können sich an Männer erinnern, die Wachen sind ja zum Beispiel auch Männer, also dieser Titel, ich, die ich Männer nicht kannte, bezieht sich auch auf eine sehr, sehr biblische Weise auf dieses, die ich Männer nicht kannte.
Ist das ein Bibelzitat?
Nee, aber es ist so dieses, und sie erkannten einander, ist ja ein Synonym für Sex
Schnack,
quasi.
Schnack, ja.
Und das ist einfach das, was sie in ihrem Leben nicht haben wird. Und ich glaube, dass dieses Ich, dich Männer nicht kannte,
sich darauf bezieht. Ist das eigentlich gut, dass sie das nicht haben?
Naja, das muss man, glaube ich, selber lesen. Also ich glaube, man muss sich seine Fragen zu diesem Buch selber stellen. Es sind halt nur 200 Seiten und es ist eine sehr, sehr zeitlose Dystopie. Die könnte zu jeder Zeit spielen. Die könnte heute geschrieben worden sein. Die könnte, naja gut, vor zu langer Zeit auch nicht geschrieben sein, weil sie machen da schon oben auf der Welt dann Entdeckungen, die deutlich zeigen, man muss zumindest sehr, sehr fantasiebegabt gewesen sein, wenn das jetzt sehr lange her gewesen wäre. Aber es ist eben eine sehr existenzielle Frage um das Finden des eigenen Ichs, wenn man keinen Maßstab hat, der gesellschaftlich vorgegeben ist, an dem man das messen kann. Also welche Schwierigkeiten macht das, aber vielleicht auch welche Freiheiten schenkt das und welche Möglichkeiten eröffnet das, weil man sich eben nur auf sich beziehen und auch verlassen kann.
Ja. Und auf die Geschichten, die dir erzählt werden vielleicht?
Ja, oder auch auf die Geschichten, die du selber für erzählenswert hältst. Und es geht natürlich, es gibt diese Sätze in diesem Buch, dass sie ganz klar sagt, wenn wir aufhören, uns miteinander zu reden, dann hören wir auf zu existieren. Weil dieses Miteinander reden, dieses Miteinander in Kontakt sein, das eben schon das ist, was diese Gemeinschaft auch dann zusammenhält. Und es ist aber wirklich, also ich konnte das fast nicht aus der Hand legen, weil das ganz, ganz eine tolle Sprache hat, es ist ganz, also ich finde, es ist sehr literarisch geschrieben, also es hat so einen unfassbar schönen, auch in der Übersetzung sehr gelungenen, ganz anspruchsvollen Ton und es hat aber einfach auch so einen unfassbaren Drive, weil einen natürlich wahnsinnig interessiert, was ist da passiert, was passiert, jetzt sind sie endlich frei, Gott sei Dank, und dann geht man mit ihnen an die Ebene, die sich auftut über diesem Kellerverlies und denkt so, ach du Scheiße, was wird ihnen jetzt passieren? Es hat mich da viel an Lauren Groff erinnert, an dieses die weite Wildnis, wo dieses Mädchen durch die Wälder haut und man immer so Angst hat um sie, weil man nicht weiß, was lauert hinter der nächsten Ecke. Und das ist hier schon auch sehr, dass mich das sehr, sehr beschäftigt hat. Und es ist aber so ein, finde ich, sehr, sehr existenzialistischer Roman, für den vielleicht die Zeit jetzt erst richtig reif ist. Ich, dich Männer nicht kannte, von Jacqueline Arpmont in der Übersetzung von Luca Homburg.
Erscheint am Samstag.
Erscheint am Samstag bei Klett-Cotta. Ich habe es aber heute schon in Buchhandlungen liegen sehen.
Aber das dürfen wir nicht verraten. Nicht, dass die dann...
Doch, ich glaube, das dürfen wir verraten.
Nicht, dass die dann irgendwie auf Listen kommen. Alles auf dem Boden der Verfassung hier. Und zwar das nächste Buch. Dana von Sufrien.
Ah.
Eine Bekannte in unserem Podcast, die ihr vielleicht schon kennt, euch erinnern könnt. Weil ich habe von Dana von Sofrien auch schon das letzte Buch besprochen, nochmal von vorn hieß das. Das war damals ihr zweiter Roman, der erste hieß
Otto.
Hast du Otto damals besprochen?
Ich weiß es nicht mehr, wir machen schon 82 Podcast-Folgen.
Okay, also Blauschatz Berlin Ultras, jetzt seid ihr gefragt. Haben wir wirklich schon das allererste Buch Otto besprochen oder
ich
nur das
nicht.
Zweite nochmal von vorn oder jetzt das dritte Toxie Baby?
Ah.
Das erscheint morgen, also jetzt Podcast ist 11. März. Am 12. März 2026 erscheint es ihr dritter Roman. Dana von Sufrien, die ist genauso alt wie ich. Und die hat aber im Gegensatz zu mir schon unter anderem, glaube ich, in Neapel und in Jerusalem studiert und hat über den Zionismus promoviert und sowas, also eine blitzgescheite Frau. Und sie schreibt eigentlich in ihren Romanen immer auch ein bisschen so von sich und ihrer Familiengeschichte. Das thematisiert sie auch im Roman selber, dass sie über sich und ihre Familiengeschichte schreibt. Nämlich, denn hier in diesem Roman ist es jetzt so, da gibt es eigentlich zwei Hauptfiguren. Das eine ist Herzchen, das ist sie, eine Millennial-Autorin, relativ erfolgreich, jüdisch, aus einer zerstrittenen Familie kommend. Und Toxie Baby, ihr etwas älterer Freund, On-Off-Freund, mit dem sie halt jetzt eine Beziehung führt. Und die Namen sind auch, glaube ich, ziemlich sprechend. Also Toxie Baby weist schon darauf hin, dass es hier wahrscheinlich um eine toxische Beziehung geht. Wir steigen ein in diese Beziehung, es erzählt, also aus Perspektive von Herzchen erzählt. Ja, Herzchen. Die sind zusammen in Italien, sind in ihrem alten BMW nach Italien gefahren und sitzen an so einem kleinen Fluss und sie sitzt am Ufer und guckt, beobachtet Toxie Baby, wie er da so mit großer Geste da von so einer Klippe in den Fluss springt und rekapituliert so ein bisschen die Beziehung der beiden. Und sie waren dann gerade das 13. Mal getrennt.
Hinten steht drauf, der schlimmste Liebesroman, den man sich vorstellen kann.
Also wenn das die Sprache der Liebe ist, dann bin ich gar nicht böse drum, dass ich Single bin. Und zwar denkt sie über diese Liebe nach und beschreibt praktisch so die verschiedenen Trennungsphasen oder wie sie sich praktisch immer wieder zusammengerauft haben und immer wieder auch schlimmstens gestritten haben. Also sie hat gesagt, wenn wir in den Zeiten, wo wir zusammen waren, haben wir uns eigentlich schon früh bis abends nur gestritten. So. Und im Grunde erzählt sie, also sie erzählt dann, wie sie sich kennengelernt haben auf einer Party, wie er irgend so eine komische Legende war irgendwie da in München, in dieser Studentenszene und sowas.
Das spielt, ne? München, also.
Genau, und er war so ein bisschen mysteriös und sie verliebt sich in ihn vielleicht auch, weil er so ein großes Leiden ausstrahlt, so ein Leiden an der Welt. Und dann kommen sie zusammen.
Das war sehr anziehend.
Ja, genau, es ist vielleicht auch so eine Faszination für das Kaputte. Das habe ich schon oft bei Menschen gesehen, dass Menschen so sehr angezogen werden von... Eigentlich nicht von dem stabilen, gesunden, vielleicht auch ein bisschen bürgerlichen.
Aber es ist ja wie bei Büchern, du willst ja auch keine gute Laune Bücher lesen die ganze Zeit, da kriege ich ja die Krise,
ja,
oder?
Ja,
also
stimmt.
Wir wollen ja das lesen, wo es irgendwie...
Ja, wo das Blut tropft. So.
Das
ja,
Emotionale
das
zumindest.
Das Seelenblut spritzt. Ja, genau. Und eigentlich, wenn man jetzt mal so die Karten so auf den Tisch liegt, er tut ihr nicht gut. Also er behandelt sie schlecht, er meldet sich manchmal tagelang nicht, er blockiert sie oft, er ghostet sie. Er ist wirklich kein Mensch, mit dem man eigentlich zusammen sein will.
Er ist Toxie Baby.
Er ist really Toxie Baby, honey. Und was noch dazu kommt, ist nicht nur, dass er sozusagen in der Beziehungspraxis ein völlig unsympathischer und lebensverneinender Mensch ist, der so dieses ganze Nähe auch so verneint, sondern auch in der ganzen Lebenspraxis. Also sie ist halt eine Autorin, Tochter von einem Arzt und ich weiß gar nicht, was die Mutter ist, und arbeitet halt und hat einen Romanvertrag unterschrieben und sowas und hat so ihr Business und sieht auch ein, dass sie arbeiten muss. Und er ist aber so ein Postmarxist oder sowas.
Kann er sich das leisten?
Nee, halt nicht. Also er verweigert sich diesem ganzen bürgerlichen Klein-Klein von Arbeiten gehen, von Pünktlichkeit, von Verlässlichkeit und sowas. Also er liegt ihr auch auf der Tasche, auch so ganz materialistisch gesehen.
Das ist ja dann aber interessant, ja, genau. Sich verweigern, aber dann muss ja irgendjemand, muss ja die Brötchen irgendwie zahlen, oder?
Ja, genau. Und dann denkt man sich so, ja, aber was gibt er dir denn, dass du mit ihm zusammenbleibst? Weil er ist ein totaler Schmarotzer und ist nicht lieb zu dir und sowas. Und ich glaube, das, was er ihr gibt, ist Schmerz. Und sie will den Schmerz. So auf so eine seltsam masochistische Art. Und interessant wird es, also bei Dana von Zufrieden spielt das immer auch eine große Rolle. Es wird im Roman dann so nach und nach herausgeschält ist, erstens, ihre Eltern haben sich immer nur gestritten. Ihre Mutter war eine schwere Alkoholikerin, völlig unzuverlässig. Sie hat die ganze Familie tyrannisiert, so. Aber man will natürlich zu seiner Mutter trotzdem immer ein gutes Verhältnis haben. Also selbst wenn man eine unzuverlässige, alkoholkranke Mutter hat, freut man sich über diese 5 Minuten am Tag, die sie einen dann vielleicht trotzdem mal beachtet und den Arm nimmt. Und ich glaube, so eine Sehnsucht spricht auch in ihr, wenn sie diesen Toxie-Baby so hinterher rennt. Sie sagt so, selbst die 5 Minuten, die ja gut zu mir ist, die habe ich dann halt so verdient. Und das ist dann sieht sie sich wie so eine Art Märtyrerin, die durch dieses Leiden geadelt wird.
Ja, aber so. Wenn toxische Beziehungen so durch logische Erklärungen einfach so sich in Luft auflösen würden, dann wären sie ja auch nicht toxische Beziehungen.
Genau, das aber sie, ja voll, aber so sie seziert es halt in diesem Roman, aber nicht in so einer, dann ist das passiert und so war das und ich erkläre das jetzt ungefähr damit, sondern es kommt so, man muss es halt so sich so ein bisschen selbst erschließen. Ja. Und das Zweite ist, dass sie aus einer jüdischen Familie kommt und dann auch das, dieses Jüdische in ihrer Beziehung vielleicht so erklärt. Er kommt aus einer, da gibt es so eine schöne Szene, wie sie bei seiner Mutter ist und sie ist so eine Philosemitin, ne? Und so tut so die ganze Zeit so, ach ja, und das Jüdische ist ja so interessant und sie macht sich so darüber lustig, weil sie tut es, es ist so ein performativer Philosemitismus, also sie tut so, als wäre sie die große Judenfreundin, aber dann gibt es trotzdem die ganze Zeit Schweinefleisch, wenn sie da ist und so kleine Gesten, die trotzdem zeigen, dass sie eigentlich die Juden verachtet. So. Und das entlarvt sie total schön und da muss ich muss leider sehr oft an Maxim Biller denken auch, also der gute Maxim Biller, der so ganz böse auf die deutsche Gesellschaft guckt mit so einem Zynismus, aber mit auch so einer Präzision, gerade dort, wo der Antisemitismus eigentlich aus jeder Pore trinkt. So, und da guckt sie auch so genau hin und macht sich aber auch ein bisschen lustig dann auch wieder über die Deutschen, auch über ihr eigenes Jüdischsein. Und das ist auch interessant, weil sie das Judentum dann auch als so eine Art Schmerz- und Leidensreligion so erklärt. Und dann wird praktisch ihre Liebespraxis auch wie so eine Art spiegelt sie im Religiösen, genau. Und das fände ich dann total genial, wie es eigentlich auf eine ganz andere Ebene nochmal gehoben wird, dieses toxische Beziehung haben. Weil dann wäre praktisch das Verhältnis zum Leben vielleicht auch wie so eine Art toxische Beziehung. Sie sagt auch an einer Stelle, ja, du bist Christ, ihr habt ja das Sterben völlig verlernt. Und das ist so böse, da ist so viel schwarzer Humor darin. Und das schreibt sie in Sätzen, die...
Diese bescheuerte Wiederauferstehung ständig.
Ja, und es beschreibt sie so in so ganz langen, so unglaublich meandernden Sätzen. Da kommt immer noch ein Zwischensatz. Sie hat, als hätte sie Angst, diesen Punkt zu setzen, weil sie will das nicht beenden, es soll weitergehen. Was in der Beziehung stattfindet, das findet bei ihr auch in der Syntax statt. So, ne? Dieses immer weitergehen und weitergehen. Und hier nochmal kurz, bitte nochmal eine Klammer, bevor wir wirklich Schluss machen. Und so. Da spricht so eine literarische Kompetenz auch aus aus so kleinen stilistischen Techniken, die aber das ganz große Ganze auch so spiegeln, das finde ich echt abgefahren und es ist sehr witzig, obwohl es unglaublich traurig ist und sie muss wirklich viel leiden und an einer Stelle da geht sie auch der stalkt sie irgendwie so ein bisschen, steht bei ihm an der Tür und er macht auf und dann schreibt sie, ja, er musste mich reinlassen, wahrscheinlich bin ich sehr laut geworden. Sie hat auch wirklich sehr, sehr viel Humor.
So also wie lange folgen wir denen so ungefähr?
Ich glaube von der 6. bis zur 13. Trennung, aber und genau, er ist auch schwer drogenabhängig, das ist auch noch, das spielt auch noch eine große Rolle, dass sie bei ihm bleibt. Also man hat halt auch ab einem gewissen Punkt Mitleid mit ihm, wenn man so ein bisschen alles sieht, woher es kommt.
Das ist ja das Tolle, wenn Literatur das schafft, dass man auch die, wo man sofort die Schublade aufmachen möchte, irgendwie trotzdem versteht und nicht einfach so eine schnelle Schwarz-Weiß-Entscheidung trifft, sondern Ambivalenz eben einfach.
Wobei es habe schon einige Romane, oder du siehst ja auch so über toxische Beziehungen gelesen, und von außen ist dieses Urteil ja auch immer leicht, ne, sozusagen. Ja, verlass ihn doch. Also lieber die kurze Trennung, die wehtut, als dieses lange Leiden. Aber man will es trotzdem, man will trotzdem, dass sie sich trennt. Also das, an einer Stelle, da sagt sie auch, ja, ich bin jetzt schwanger. Und er ist sofort aus dem Häuschen und will alles umkrempeln. Und dann sagt sie halt zwei Seiten später, es war ein Scherz. Und man denkt sich auch, ja, du machst es aber auch nicht besser gerade so. Ja. Also, aber so souverän von so schlimmen Sachen eigentlich zu schreiben mit so einem Humor, das kriegt, glaube ich, in der Art nur Dana von Sophien hin.
Und ist das so ein Liebesroman unserer Zeit, so einer, würdest du sagen? Wenn das heißt, der schlimmste Liebesroman, den man sich vorstellen kann?
Ich weiß nicht, eigentlich ist da keine Liebe drin, da ist es ein Traumaroman oder sowas und auch altes Trauma, also was auch schon ihre Eltern vielleicht und die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden eventuell sind, so wenn sie jetzt in der Gegenwart in Deutschland leben, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch all diese Geschichte irgendwie durch diese Geschichte geprägt wurde. Und das schwingt so alles so von hinten in den Zeilen mit. Und das
und
ist
so
halt
eine Frage
Trauma.
Nach Beziehungsfähigkeit ist ja aber auch eine sehr universelle gerade.
Ja, und du musst auch so stable sein in dir, um beziehungsfähig zu sein. Und hier wird halt deutlich, wir sind halt nicht stabil. Mhm. Wir sind alle nicht stabil. Ja. Aber er ist halt so performativ kaputt auch mit seinem ganzen Marxismus und er lehnt alles ab und nutzt dann ihren BMW. So, ne? Ja. Also, morgen erscheint Dana von Sofriedens Toxi-Baby bei Kiepenheuer und Witt. Ein sehr, sehr, sehr witziger, schlimmer Liebesroman.
Ich möchte nur mal ganz kurz fürs Protokoll sagen, der Wein ist selten schlecht.
Selten schlecht?
Mhm. Er schmeckt mir gar nicht gut.
Vielleicht haben wir lange nicht geübt, deswegen.
Vielleicht ist es einfach
so. Das heißt, ich fülle dir nicht nach?
Ja. Okay. Nefeli Kavouras hat einen Debütroman geschrieben. Der heißt Gelb, auch ein schöner Gedanke. Und der ist schon einen Monat draußen. Das weiß ich zufällig, weil ich in der letzten Podcast-Folge überlegt habe, ob ich ihn noch unterbringen kann. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich will, nicht immer zu früh sein, genau. Und das Interessante ist ja, wir haben beide in den letzten Wochen Bücher moderiert und vielleicht können wir das einmal auch kurz thematisieren.
Transparenzieren.
Transparent, danke. Dass wir niemals in diesem Podcast mehr, ich glaube, ich habe das vor 100.000 Jahren einmal gemacht, weil ich mir wirklich nichts dabei gedacht habe, aber wir besprechen niemals in diesem Podcast Bücher, die wir moderiert haben. Nicht, weil wir die nicht ganz großartig finden und gerne die ganze Zeit drüber reden würden, aber wie sieht denn das aus? Wir machen ja doch immer nur eine überschaubare Anzahl von Büchern. Ich hätte ja sowieso immer dann, ich würde gar nicht hinterherkommen.
Nee, so. Vor allen Dingen würde es so, könnte man denken, dass man sich in den Podcast einkaufen kann, wenn man uns eine Moderation anbietet. Und das kann wollen wir nicht. Man kann sich nämlich gar nicht in den Podcast einkaufen. Ja. Wir entscheiden das
nicht
immer
mal,
ganz,
nicht
ganz,
mal mit
alleine.
Liebe und nicht mal mit Liebe und gutem Weißwein. Ja. Aber deswegen ist es ganz schön, dass wir eine Lösung gefunden haben, unabhängig voneinander, weil ich habe gesagt, ich will unbedingt Nefeli Kavouras besprechen. Und Ludwig hat die Buchpremiere moderiert und nachher bespricht er ein Buch, das ich moderiert habe. Genau.
Das heißt,
und wenn
das Buch sehr
du
gut.
moderiert hast, darf ich es aber besprechen, weil es bedeutet ja nichts. Wir sind ja immer noch unabhängige Individuen. Nur aber, dass das einmal kurz hier besprochen ist, damit sich keiner wundert.
Vielleicht interessiert das auch nur uns und sonst.
Ja, aber ich finde es wichtig, weil es für uns auch bedeutet, wir lesen für unsere Moderation und wir lesen für den Podcast getrennt. Das ist vielleicht auch mal eine wichtige Information, die da gerne mal nach außen dringen darf, finde ich. Was hat Nefeli Kavouras gemacht? Ich finde, ganz interessant ist, ich muss einen kurzen Backstep machen. Als ich Jacqueline Arpement gelesen habe, habe ich mich gewundert und habe gedacht, das ist ja Fließtext über Seiten, über Seiten, über Seiten. Es gibt kaum Absätze, es gibt keine Kapitel. Ich war das gar nicht mehr gewöhnt, weil ich in den letzten Büchern, die in letzter Zeit erscheinen, sehr dankbar bin für wechselnde Perspektiven, für überschaubare Kapitel. Jacqueline Arpement hat den Roman in drei große Teile gegliedert, aber das erschließt sich erst in der Mitte. Und ich habe gemerkt, wie gern ich es mittlerweile habe, wenn sich Kapitel sozusagen über so anderthalb, zwei Seiten erstrecken. Das ist ein ganz interessantes Leseverhalten, wo ich erst in dieser Kombi auch gemerkt habe, wie sehr ich das irgendwie mittlerweile schätze, aber dass das irgendwie was relativ Neues sein muss oder was verstärkt auftreten
wird. Vielleicht ist das dein Instagram-Gehirn.
Und vielleicht ist es auch mein Instagram-Gehirn
also
oder mein Weltgehirn.
Sehr, dass man nicht so lange die Aufmerksamkeitsspanne halten muss.
Nefeli Kavouras kennt ihr bestimmt alle, weil sie in Klagenfurt zum Beispiel gelesen hat aus diesem Buch. Ihr kennt sie bestimmt alle, weil sie im großartigen Mayrisch Verlag arbeitet, weil sie in Hamburg Literatur veranstaltet, weil sie den Lachs Brunch Podcast hat und weil sie einfach eine ganz, ganz fabelhafte Person in diesem Literaturbetrieb ist. Und bei solchen Leuten ist natürlich mein Interesse, wenn die dann sagen, so, ich habe jetzt auch einen Roman geschrieben, unfassbar groß. Jetzt ist es so, dass man zwei Stränge hat in Gelb, auch ein schöner Gedanke, was, wie ich übrigens finde, das allerschönste Cover der, also es ist so ein tolles Cover, es ist so, willst du es mal ein bisschen beschreiben, so ein grünliches Gelb?
Mhm. Also ich habe erst gedacht, ich gucke auf einen Kuhkopf, aber es ist kein Kuhkopf.
Du bist ein Stadtkind, oder?
Ja, Stadtrand.
Das ist
ja
sehr deutlich.
Genau, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass es ein anderes Tier ist. Mhm. Genau, und dann drüber steht in Gelb. Gelb auch ein schöner Gedanke und darüber in einem hellblauen Nefeli Kavouras.
Genau, also es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Cover. Ich finde, es fällt gleich auf, es biedert sich überhaupt nicht an. Und in diesem Text, der sich auch überhaupt nicht anbiedert, aber die ganze Registratur spielt von sehr, sehr witzig, sehr, sehr traurig, sehr, sehr poetisch und sehr, sehr abgründig und hart auch, erzählt Nefelika Vuras zwei Stränge. Wir haben Ruth, das ist die Mutter. Ruth ist irgendwie Anfang 50 und Ruth lebt mit ihrer Tochter Lea. Lea ist 15. Und man kann sich vorstellen, dass alleine darin wahnsinnig viel Zündstoff liegt. Ja? Also wenn ich überlege, 15 und 50, das sind so auch, sorry, aber hormonell einfach die großen Klippen, die sich da nochmal auftun.
Ach, weil sie in den Wechseljahren ist.
Da habe ich sofort dran gedacht.
Ah, okay, das habe ich gar nicht so rausgelesen.
Ja, aber thanks. Ja, also das finde ich schon ein ganz deutliches, das ist sowieso ein Stoff, finde ich, der ganz, ganz viel Abgründe möglich macht. Jetzt ist es aber so, dass Ruth und Lea nicht alleine in diesem Haus wohnen, sondern sie leben seit vielen Jahren natürlich mit Leas Vater, Georg, Ruths Mann. Der liegt aber im Wohnzimmer und stirbt seit Jahren. Der ist nämlich ein schwerer Pflegefall und ist unheilbar krank.
Multimorbid
hat Ludwig bei der Moderation gelernt. Und es ist auch schon ganz, ganz klar, also Georg wird nicht wieder gesund werden. Es geht nur noch darum, ihn zu pflegen und ihm ein würdiges Abschied nehmen von dieser Welt zu sichern, egal wie lange das dauert und niemand weiß, wie lange das noch dauert. Jetzt haben die zwei sehr, sehr unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Ruth hat im Prinzip alles aufgegeben. Sie hat sich selbst wie aufgegeben. Sie verschwindet sozusagen in ihrer Sorge und Fürsorge um Georg. Sie hat als großes Ziel des Tages eigentlich die beste Kümmerin für ihren todkranken Mann zu sein. Dem hat sie alles so ein bisschen untergeordnet. Und Lea, die in der Pubertät klassischerweise ganz andere Interessen hat, die leidet unter diesem der ewige sterbende Vater im Wohnzimmer. Und die traut sich auch zuzugeben, dass sie das alles fürchterlich annervt, dass er sie auch anekelt, dass sie da keine Lust mehr drauf hat, dass sie möchte, dass er endlich stirbt, damit es doch bitte vorbei sein möge. Und diese Kapitel zwischen Lea und Ruth, die wechseln sich ab innerhalb von sehr, sehr kurzen Sprüngen. Und das Interessante ist, die sind beide in der Ich-Perspektive erzählt und das ist Nefelika Vuras riesengroßes, also kann man ihr nicht hoch genug anrechnen. Beide Stimmen in der Ich-Perspektive sind absolut glaubhaft. Also gleichzeitig eine 15-Jährige, die Lust hat, sich zum ersten Mal zu verlieben, die Lust hat, nach draußen zu gehen, die keine Lust hat, ihre Mutter zu sehen, die immer wieder will, hast du schon deinem Vater guten Morgen gesagt? Und dann quält sie sich in dieses Zimmer und sie ist hin und her gerissen, weil einerseits hat sie ihn, es ist ihr Vater und natürlich liebt sie ihn und andererseits ist es aber seit Jahren einfach ein sterbender Mann, der auch keine Regung mehr zeigt, wo nicht klar ist, merkt er das überhaupt noch, ob sie da ist oder ob sie nicht da ist. Und das sind einfach auch die typischen Begleiterscheinungen von einer Pflege zu Hause, die da sehr, sehr deutlich besprochen werden, also von Thrombosespritzen bis zu Windelwechseln. Und es ist ein Roman, der ganz, ganz toll und ganz, ganz überraschend Care-Arbeit thematisiert. Und es ist aber auch ein Roman, der die Sucht nach Leben einer 15-Jährigen, die endlich ein normales Leben möchte, die auch in den Urlaub fahren möchte, wie alle ihre Freunde, die in den Italien-Trip planen und nicht sagen möchte, ja, wir bleiben natürlich zu Hause bei meinem sterbenden Vater, wie die letzten Jahre auch schon. Und man kann irgendwie Lea und Ruth total gut verstehen. Und jetzt, ich sage nicht, was passiert, aber auf der Mitte dieses Romanes passiert etwas, das eines der größten Wagnisse der Literatur ist, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und bitte, 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 niemand soll schreiben, dass es Kafkaesk ist, was passiert. Das schreibt Nefelika Vuras selber. Das lässt sie ihre eigenen Figuren sagen. Das ist so obvious, das muss man nicht benutzen, dieses Attribut. Es ist aber einfach ein riesengroßes Wagnis, das sie eingegangen ist. Und ich habe es mit einer großen Neugier, ich hätte es auch interessiert gelesen und hätte gesagt, ja, war ein guter Versuch, ist aber leider gescheitert. Aber ich finde, Nefelika Vuras gelingt das unfassbar gut, etwas zu machen, von dem eigentlich jeder sagt, das kann sie nicht gemacht haben, oder? Und so folgen wir, ich bin nicht ganz sicher, Lea und Ruth ungefähr ein Jahr und sind in diesem Roman, in dem beide Frauen an einer, oder beide die junge Frau und die erwachsene Frau an einer großen, an einem großen Peak ihres Lebens stehen in Bezug auf das, was von ihnen gefordert wird. Und wir sind sehr, sehr nah dabei. Wir können sie beide verstehen. Wir wünschen ihnen auch beiden, dass sie glücklich irgendwie da rauskommen und dass sie irgendwie, und das sind halt sehr, sehr unterschiedliche Wünsche, die sie da logischerweise am Anfang haben. Und wir begleiten diese Unfassbarkeit auf der Mitte des Romans und Nefelika Vuras macht es so logisch und so nonchalant und so dass man es nicht in Frage stellt, dass man eben einfach auch das Sterben als ganz anderen Prozess begreift, finde ich. Das hat mir einen ganz, ganz interessanten neuen Blick auf das gegeben, was wir uns unter Sterben nicht vorstellen können.
Ja, na, sie bricht ja auch mit so ein paar Tabus, ne? So wie das die Lea da zum Beispiel denkt, ach, stirb jetzt endlich. Ne?
Ja.
Das, wo man ja eigentlich.
Aber man ist auch froh, dass sie es sagt, weil man denkt es beim Lesen. Man denkt, boah, könnte der Georg bitte endlich sterben?
Also, wenn man auch so mit Menschen redet, die gerade in solchen Situationen sind, finde ich, das heißt zumindest, dass man den Menschen es liebt. Nur weil man das wünscht und sich denkt, sondern im Gegenteil, man wünscht vielleicht einfach für alle, dass es ein bisschen leichter ist. Und das ist ja auch, genau, aber ging dir das auch so, dass du eigentlich zwischenzeitlich jetzt gar nicht so das Gefühl hattest, dass es so eine Palliativprosa ist oder sowas? Also ich finde, es ist ja auch nicht wirklich so ein Requiem oder so ein sowas, was so ganz tragend und schwer.
Es ist ganz, ganz witzig,
ne?
Ganz kurzweilig.
Das ist oder? Ja.
Es hat einen ganz, ganz großen Humor und es hat eine unfassbar spritzige Beobachtungsgabe, und zwar in Bezug auf beide dieser Frauen. Also ich habe interessanterweise an Stellen geweint, wo ich gedacht hätte, da würde ich doch nicht weinen. Also die haben mit Ruth zu tun, die ihr Leben wieder neu entdeckt und plötzlich feststellt, was da auch an Jahren vergangen ist, und die aber auch eine Befremdung empfindet, die sie in all den Jahren der Pflege nicht empfunden hat. Also es ist eine ganz, ganz interessante Shiftung, die im Roman stattfindet. Ich glaube, das ist einfach ein großes literarisches Talent. Und es ist die richtige Form gewählt. Ich glaube, dass diese Form, diese beiden Frauen in der Ich-Perspektive zu erzählen, genau die richtige ist. Und das auch so schnell zu wechseln. Man ist manchmal regelrecht atemlos. Und ich habe jetzt, glaube ich, genug gelobt. Wir müssen auch zum nächsten Buch. Aber Nefeli Kavuras Gelb, auch ein schöner Gedanke. Es ist so, dass man... Ich habe zwei Bücher, die man eigentlich nicht aus der Hand legen kann. Also ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, ich komme gerade nicht ins Lesen und irgendwie alles kickt mich nicht richtig. Ich würde behaupten, dass diese beiden Bücher auf jeden Fall Sachen sind. Da bleibt man dran. Schenkt denen ein Wochenende und die werden euch wieder zu Leserinnen machen. So würde ich behaupten. Und wie Nefeli das macht, also wenn sie Schreibkurse geben würde, würde ich hingehen. Ja?
Gutes Schlussplädoyer.
Ja.
Jetzt gehe ich mit dir in den Orkan.
Jetzt reicht's aber.
Nicht durch den Monsun. Die Backstreet Boys machen wieder Konzerte, habe ich heute gehört.
Ich war ja damals schon nicht Fan, das interessiert mich
also nicht. Das erste Lied, zu dem ich jemals getanzt habe, war Get Down.
Grüße gehen raus an meine Schwester.
Das ist 12, glaube ich. Ja, das Buch, Maria, das muss ich dir jetzt mal erzählen. Das ist ein ganz tolles Buch. Nee, du kennst es ja schon. Du hast ja die Buchpremiere moderiert von Ulrika Almusandigs neuem Roman Im Orkan.
Aber ich finde es auch echt schön, wenn wir das Buch beide gelesen haben, quasi.
Das macht,
ich
find, es hat das auch ist, eine Qualität. Das gibt nochmal so, wobei es halt auch nicht wusste, was ich dir für Fragen stellen kann, weil die meisten Fragen kann ich mir ein kleines bisschen selber beantworten, aber es ist dann eher so ein, es soll ja auch nicht gestellt wirken, oder?
Nee, ich muss auch nicht Fragen kriegen, immer.
Ja.
Wenn
ja
nicht im Unterricht.
Aber
Im Orkan.
Von Ulrika Almusandig, auch von ihr habe ich, glaube ich, schon mal vor vielen Jahren einen Roman
gesprochen.
Monster wie wir. Du weißt immer alles viel schneller als ich.
Dafür liebe ich
dich. Und das ist jetzt, also Ulrika Almusandig ist auch Lyrikerin, auch eine sehr gute Lyrikerin. Haben wir auch schon Gedichte von ihr besprochen, ja, sicherlich. Sie war in den letzten Jahren sehr viel in der Ukraine unterwegs. Hat dort mit auch ukrainischen SchriftstellerInnen zusammengearbeitet, auch solche Tandem-Projekte gemacht. Und
hat sie auch immer noch eins, wo sie so Musik macht?
Genau, sie ist auch eine Wandlerin zwischen den verschiedenen Kunstgenres, zwischen der Musik und Lyrik und Roman und alles. Und jetzt also ihr neuer großer Roman, wieder bei Schöffling erschienen. Und schon wenn wir da auf das Cover schauen, sehen wir, in welche Richtung es ungefähr geht. Nämlich, willst du kurz beschreiben, Maria, was wir auf den Cover sehen?
Also man hat eine Hand, die so an spitzen Fingern ein Tütchen mit schwarzem Pulver hält. Und da ist auf dieses transparente Tütchen so ein roter Stern, ein fünfzackiger, drauf gedruckt.
Ja.
Und es sieht aus wie ein Drogenbeutelchen, aber man wundert sich, dass es nicht weiß ist.
Bisschen wie so ein sowjetisches Drogenbeutelchen vielleicht. Genau, und also der rote Stern ist übrigens gar nicht nur sowjetisch, der rote Stern, habe ich gelesen. Es ist so, geht in die ganze kommunistische Internationale. Und genau, und da geht es auch hin, nämlich nach Osteuropa, in die Ukraine, in eine Stadt. Weißt du das? Hast du das?
Wolnopol,
ob es die tatsächlich gibt?
Gibt's nicht.
Okay, es geht in die fiktive ukrainische Stadt Wolnopol.
Das heißt übersetzt die freie Stadt. Wenn man es übersetzen würde, hat sie mir verraten. Hat sie allen verraten. Nicht, dass ihr denkt, ich kann Russisch.
Nicht.
Oder Ukrainisch.
Es geht um eine Familie, die besteht aus dem Großvater Bohdan, der Mutter Nadja und dem Enkel Maxim. Und wir fangen vielleicht mal bei Bogdan an. Der spielt eigentlich die kleinste Rolle in der ganzen Geschichte, aber auch eine wichtige. Über ihn schreibt sie, er hatte das Glück, er hat nur die ersten 12 Jahre seines Lebens in einem Lager verbracht. Das ist schon mal total, das ist schon alleine so dieser Satz, ist wie so ein Schlag in die Magengrube, dass man das als Glück bezeichnet und beschreibt, wie die Eltern von diesem Bogdan in diesem sibirischen Lager mit einem Löffel ein Haus gebaut haben. Sowas. Und also wirklich das Archaischste vom Archaischen, eigentlich nichts besitzen, sondern eigentlich so wie ein Erdhöhlenhausen. Die Mutter oder also beziehungsweise die Tochter von dem Bogdan, die Nadja, ist eigentlich als Halbwaise aufgewachsen, weil ihre Mutter kurz nach der Geburt gestorben ist.
Beim Stillen an einer Thrombose, die Mutter, die Bären. Ja.
Und Nadja wird dann als erwachsene Herzchirurgin und transplantiert Herzen. So, sie transplantiert Leben in die Leute sozusagen. Und der Maxim, der würde ich schon sagen, den größten Teil der Geschichte einnimmt, der fängt schon mit 14 Jahren an zu dealen. Und zwar ein Pulver, das nennt er Puder. Das besteht aus so schwarzen Kugeln, die man zerdrückt und die man dann sich so ins Augenlid reibt. So, habe ich auch noch nie gehört, dass man das bei einer Frau gemacht.
So in die Augen schleimert, das fand ich eine richtig gute Idee.
Und dann tut gerade kurz alles weh und dann schießt es direkt ins Hirn und dann hat man ein gutes Gefühl. Und er ist so relativ schnell auch nicht mehr so ein ganz kleiner Dealer, sondern versorgt irgendwie die ganze, so ein Stadtviertel eigentlich mit Stoff. Und dann ist es jetzt ganz interessant, weil es spielt jetzt eigentlich in der Zeit, die unsere so ein bisschen, noch ein kleines bisschen vorausgesetzt ist. Also vielleicht so Ende der 2020er oder Anfang 2030er Jahre, weil die Technik schon ein Stück weiter fortgeschritten ist. Also die Drogen werden halt nur noch mit irgendwelchen GPS-Daten an bestimmten Orten hinterlegt und sowas. Und es ist alles sehr viel durch irgendwelche technischen Geräte gesteuert. Und alle haben irgendwelche Smartwatches, die den Blutdruck messen. Und ständig redet man mit irgendwelchen KI-Chatbots und sowas. Und
Man ist dann überrascht, wie viel man schon macht davon.
Macht. Und das Digitale hat einen wahnsinnig großen Einfluss schon auf das Leben. Und ich muss zum Beispiel auch an China denken, weil in diesem Monopol gibt es auch sowas wie in China dieses Social Scoring, also dass man praktisch an allen öffentlichen Plätzen gescannt wird. Und in Monopol ist es dann auch so, dass öffentlichen Scanner, die praktisch die Herzfrequenz der Leute messen. Und wenn da irgendwas auffällig ist, werden die raussortiert. Und das ist für einen Drogendeal natürlich doppelt spannend.
Und wenn du ins Klo Pipi machst, dann werden die Daten deines Urins direkt an die Krankenkasse übermittelt. Also musst du auch recht aufpassen.
Also es ist wirklich auch so eine digitale Überwachungsdystopie, die, und das finde ich sehr interessant, auch so einen ganz krassen Kontrast bildet eigentlich zu dieser lebensweltlichen Erfahrung, die der Opa, der Bogdan, auch noch hat. Weil der sitzt eigentlich die meiste Zeit in seiner Datscha oder am Fluss und versucht, Forellen zu angeln. Also er ist eigentlich noch wie so ein analoger Dinosaurier in einer Welt, die aber so vom Digitalen dominiert wird, dass zwischen dem Enkel und dem Großvater gar kein richtiger Austausch mehr stattfinden kann, weil die so in so unterschiedlichen Welten leben und trotzdem gleichzeitig. Ja. So. Ja. Und alleine das wäre eigentlich schon ein guter Roman gewesen. Nur mal das so zu kontrastieren und diese schöne Drogengeschichte. Ich musste da sehr an Viktor Martinovich zum Beispiel denken, diesen weißrussischen Autor, oder auch an John Niven und sowas, weil es zum Teil wirklich auch so ein bisschen Pulp-Fiction ist.
Hat
so.
Total.
Und dann passiert aber was schon fast so eine magische Realismus-Sphäre eigentlich hat oder sowas Surreales. Kommen nämlich Sandstürme. Die werden aber gesteuert von dem Nachbarland. Die kommen, wie so künstliche Stürme, die immer mehr Sand in die Stadt hineinspülen oder hineinwehen. Und es sind so, an einer Stelle wird gesagt, es sind drei nebeneinander stehende identische Tornados. So, die können nicht echt sein. So.
Und so Wanderdünen.
Ja.
Genau. Und es wird auch ganz klar benannt, dass die von Russland gesteuert werden, wahrscheinlich. Das plötzlich kursiert.
Und am Anfang sind das ja mehr oder weniger mysteriöse Wetterphänomene. Und spätestens so ab der Hälfte weiß man aber eigentlich, ist das eine Metapher für den russischen Angriffskrieg. So. Und für das, was auch dieser Krieg, nämlich mit dieser Stadt als Phänomen vielleicht, und da finde ich es gar nicht so surreal, sondern es ist tatsächlich so, was der Krieg mit dieser Stadt macht, nämlich er verwandelt sie in so eine in so eine unbehaustbare Wüste, in der alles so wie Gleis gemacht wird. Die Häuser werden unbewohnbar, die Leute leben eher unter der Erde, damit sie sicher sind vor den Dünen. Und man sieht den Feind aber nirgends. Es taucht, glaube ich, nirgendwo ein russischer Soldat auf oder so, sondern nur über diese Wetterphänomene. Und das Interessante ist ja, dass auch, also sowohl in China als auch in Russland tatsächlich ja das Wetter manipuliert wird. Also es gibt ja Techniken, dass die aus dem Flugzeug gewisse Aerosole rausspritzen, um Wolken zu erzeugen. So, also es wird ja tatsächlich schon das Wetter manipuliert. So, und da wird es halt als Kriegswaffe eingesetzt. So, und das finde ich eine ziemlich steile These, alles in allem. Aber so wie sie das in dem Roman baut, funktioniert es für mich. Hast du denn auch den Eindruck?
Und ich hatte vor allem, ich war so dankbar, dass endlich mal jemand sich literarisch dieses seit vier Jahren andauernden Angriffskriegs auf die Ukraine annimmt, weil ich glaube, das muss dringend irgendwie sich in der Literatur wiederfinden. Das ist irgendwie so eine Unfassbarkeit immer noch. Und diese Parallele zwischen diesem Sand, der alles zersetzt, der in jede Ritze kommt, den du nicht abwehren kannst, weil er so klein ist, dass er alles so innerlich zerbröselt und aushöhlt und überall eindringt auch. Und dieser Parallele natürlich zu diesem drogendealenden Sohn, der Sandmann genannt wird im Dealerkreisen und der natürlich auch zeigt, auch in einem Land, das sozusagen so eine große existenzielle Bedrohung erlebt, geht sowas wie eine Szene und eine Clubkultur weiter, wo die Leute einfach Bock haben, sich wegzuballern, wie anderswo auch. Die Welt steht dort nicht still. Die leben weiter, aber die haben eben diese unfassbare Bedrohung, der sie sich da irgendwie jeden Tag stellen. Aber ansonsten findet da halt einfach weiter Leben statt. Und ich glaube, das finde ich so großartig an diesem Roman, dass das so zeigt. Und auf so eine sehr, sehr...
Und dann auch die Solidarität zum Schluss, ne? Ja. Also dass die Menschen sich halt gegenseitig so unterstützen. Da hat dieser Maxim hat eine Freundin, die Sonja, und die Sonja wird ist ganz enttäuscht, weil der Maxim einfach viel zu viele Drogen selber nimmt, statt sie zu verkaufen. Und dann hat Maxim aber noch so einen Oberdealer und dieser Oberdealer hilft dann der Sonja in einer sehr brenzligen Situation.
Der macht eine ganz tolle Entwicklung. Springer heißt der. Und am Anfang denkt man, der ist der richtig Böse. Und wenn es den nicht gäbe, wäre Maxim nicht abgerutscht und so weiter. Aber der macht eine ganz interessante Entwicklung im Roman, finde ich, durch. Ja. Unter anderem. Und es hat so ganz märchenhafte, mythische, es lässt sich nicht festlegen auf ein Genre, weil es absolute, abgefahrene Einschübe gibt, in denen sich Ulrike Almuth-Sandig, finde ich, ganz, ganz viel traut, was auch so ein bisschen eine Zumutung an die LeserInnen ist, finde ich.
Naja, wer Sandig liest, der weiß auch, es ist auch lustig, dass sie Sandig heißt. Und wir müssen, aber das hat dafür, genau. Aber sie hat halt einfach die Tür offen Richtung Märchen. So, und das ist auch eingebaut und das hat auch immer
und
sowas.
Richtung Sprache und Richtung
Puschkin wird auch zitiert und sowas, genau.
Also wir sind Fan.
Wir sind Fan von Ulrike Almuth-Sandig, auch mit diesem Roman wieder. Jetzt kommen wir schon zu unseren Absackern. Das sind immer nur noch zwei Empfehlungen, die wir praktisch euch geben, ohne dass die andere Person großartig kommentieren darf.
Das darf aber in dem Fall eigentlich nicht so sein, weil ehrlich gesagt, ich hasse auch, dass dieses Buch jetzt nur der Absacker geworden ist. Aber ich habe, ehrlich gesagt, sind da einfach auch ein bisschen befangen, weil Ludwig natürlich bei Leikam wahnsinnig auch an diesem Buch mitgearbeitet hat und er Angst hatte, dass das wie eine Werbeveranstaltung wirkt. Aber für dieses Buch... alle Herzen für Und jetzt queer von Marlon Brandt, Bianca Maria Braunshofer und unserem Freund Tobi Schiller. Die haben zu dritt endlich an einem Standardwerk geschrieben, das die queere Literatur unfassbar umfänglich untersucht. Und zwar geht es von, welche Bücher sind eigentlich schon immer im Kanon queer gewesen, bis hin, es fängt eigentlich an mit, was ist eigentlich queer, was ist wichtig darüber zu wissen, was sind auch die vielleicht Fallstricke, die man Literatur verpasst, wenn man sie nur auf queer reduziert und denkt, man tut ihr was Gutes. Also es ist ein ganz, ganz erstmal im Basisherangehen wichtiges Buch für alle Leute, die sich vielleicht noch gar nicht viel damit beschäftigt haben, aber es ist auch ganz, ganz toll für alle Leute, die sagen, ich will weiterlesen, weil es voller guter Lektüreanregung ist, weil es voller persönlicher Beobachtung ist, die aus dem eigenen Lesen dieser drei Menschen berichten und aus dem eigenen Leben will ich fast nicht sagen, aber schon, es ist sehr, 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 sehr literarisch verknüpft einfach die Biografien dieser drei Menschen. Und es zeigt aber auch ganz, ganz doll, was alles noch zu machen ist. Es ist eine großartige Anleitung, wenn man sich in Schulen mit, was gebe ich denn den Menschen zu lesen? Was können wir denn als nächstes zum zur Klassenlektüre auswählen. Und es zeigt einfach, was es da alles gibt, was einfach auch queere Literatur sein kann. Es zeigt, wie vielfältig sie ist. Es zeigt, wie lange sie schon existiert. Sie ist kein neumodischer Trend. Sie ist kein, ach, plötzlich ist sie da, sondern sie ist schon immer Teil der Literatur gewesen. Und es ist ganz, ganz toll, dass es dieses Buch gibt, dass es so klug ist und so vielfältig und dass es nebenbei gesagt auch wirklich, wirklich schön ist. Also mal abgesehen von El Booms Illustration habe ich das Buch zum ersten Mal in der Hand gehabt und war so völlig in love mit den Kapitelüberschriften, mit den an der Seite angesetzten Seitenzahlen, mit dem natürlich unfassbar großen Literaturregister hinten drin und allem, was Lust aufs Weiterlesen und vor allem aufs Weiterdiskutieren macht. Das ist ein Buch, wo die drei AutorInnen ganz offen auch sagen, sie wollen damit eigentlich einen Anfang setzen, sie wollen gerne weiter im Gespräch sein. Also wenn ihr irgendwie euch mit Literatur in irgendeiner Weise beschäftigt, wenn ihr irgendeine Bühne habt, ich bin total dafür, dass ihr eine, zwei oder alle drei aus und jetzt queer AutorInnen einladet, um darüber zu sprechen, weil ich glaube, das können sie alle ganz großartig und das sollten wir viel öfter machen und ihnen eine Bühne geben. Habe ich das gut gemacht?
Danke.
Ich hätte gerne 3 Stunden drüber geredet, aber es ist auch einfach bloß, ich bin selbst an den Stellen in Liebe, wo sie Hanya Yanagihara auseinandernehmen. Vielleicht muss ich das mal so sagen, ja? Wenn mir das
so klug erklärt
wird
dir, Maria.
Und ui, wirklich ui, so ui, gut ja. hergeleitet wird. Ich denke über viele Dinge jetzt neu nach. Thanks to that book. So, jetzt du.
Danke.
Ja.
Ich finde es ja ein wahnsinniges Privileg,
ich wollte das unbedingt machen,
nicht? Bücher machen zu können, wo ich der Meinung bin, die fehlen halt einfach. Ja. Und das ist so das, was ich an meinem Job, glaube ich, am meisten liebe, dass ich daran irgendwie beteiligt sein darf.
Ja.
Danke für deine
Deine Idee. Ja, das ist aber nicht dir zuliebe passiert. Ich wollte es sowieso machen. Das ist auch, manchmal sind wir einfach auch zu tief in dieser Szene verbandelt, dass es alles irgendwie schwierig klingt.
Ja.
Jetzt mal du.
Ja, genau. Mein Absager ist Eddie von Andreas Martin Wittmann. Der hat auch schon 2 Romane geschrieben. Jetzt ist Eddie ganz neu bei Weiß Books erschienen. Andreas Martin Wittmann ist ein Berliner Dozent, der arbeitet hier am Bard College. Und der hat in Eddie, hat er was sehr Mutiges gemacht, finde ich, als Mann, der, wie alt ist er, Mitte 40 wahrscheinlich. Er hat aus der Perspektive eines 15-jährigen Mädchens geschrieben. Und ja, das ist sehr gut möglich, wenn man es kann. Und
Literatur.
Andreas Martin Wittmann kann das. Und zwar geht es da in diesem Roman um Eddie, so heißt die Hauptfigur. Und ihre Eltern sind beides so SportlehrerInnen. Da haben wir wieder den Bezug zur letzten Folge zu Routinen und
Son Lewandowski.
Son Lewandowski, genau. Die sind nämlich SportlehrerInnen an so einem Sportinternat, wo wirklich so auch ein bisschen so die zukünftigen ProfisportlerInnen erzogen werden und trainiert werden. Und die haben aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen Mist gemacht, die Eltern. Die haben wie so ein Disziplinarverfahren an der Backe, wegen Sadismus. Aber das wird nur so ganz...
Bei SportlehrerInnen kann ich
genau,
mir das am
das wird aber nur so ganz am Rand erzählt. So, also es wird gar nicht genau erzählt, was sie machen, aber man ahnt, dass die einfach ihre SchülerInnen so sehr gequält haben. Deswegen werden sie so zwangsbefördert und ziehen nach Japan. Und die Mutter ist schon da, der Vater ist auch schon mal kurz da und Eddie hat noch 3 Tage Zeit, bis sie auch nach Japan muss.
Okay.
Und diese 3 Tage erzählt jetzt Andreas Martin Wittmann in diesem es ist so ein sommerflirrender Roman und sie guckt so ein bisschen, der Wald brennt fast und es gibt Klimaproteste und irgendwie ist alles weg und keine Ahnung. Und sie stolpert da ein bisschen so durch diese letzten 3 Tage in Deutschland und hat einen enormen Abschiedsschmerz und will eigentlich überhaupt nicht nach Japan. Und diese Freischlagung von den Eltern und das Ungewisse und irgendwie auch mit sich selber nicht so richtig zurechtkommt, das schafft der Autor so wirklich sehr, sehr beeindruckend auf so einen kurzen 150-Seiten-Roman.
15-Jährige schon, das zweite Buch heute Abend. Scheint so ein Alter zu sein, an dem sich viel.
Aber ich glaube, man kann das mit 15 lesen und hat seinen Spaß dran, weil man sich so identifiziert und man kann es aber auch in meinem Alter lesen und merkt die ganze Unsicherheit dieses Alters und aber auch den ganzen Missbrauch, der Sadismus und alles, was dahinter steht, hinter so einem System-Sportgymnasium. Und dieses auch, sie lebt halt auf diesem Gelände, wo ihre Eltern unterrichten, was auch ziemlich schlimm sein muss. Aber eigentlich
alle gehen nach Hause, nur du nicht.
Also es ist, obwohl es jetzt nicht in einem Raum spielt, es ist schon fast wie so eine Art Kammerspielstück, weil das ist eine sehr komprimierte Zeit und Raum. Geschichte ist, die wirklich nur in 3 Tagen spielt und einen sehr tief blicken lässt in diese Seele dieses heranwachsenden Mädchens.
Sehr schön.
Eddie? Das war meine Empfehlung zum Schluss.
Ja.
Jetzt haben wir Folge 82 schon geschafft.
83 folgt am Dienstag nach Ostern.
Wann ist denn der 11.? Ja,
nee, ich habe das Datum nicht im Kopf.
Dienstag nach Ostern.
Aber das ist im April sozusagen das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen. Wir danken euch dolle fürs Zuhören und wünschen euch einen ganz, ganz schönen Abend. Fröhliches
Ciao.
Lesen.
Tschüss. Tschüss. Das war Blauschwärz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.